Es ist ein heißer Sommertag im Örtchen Kaput, einem kleinen Vorort von Potsdam, unweit vor den Toren Berlins. Ein kleines Segelboot treibt auf dem See. An Deck ein Mann mit nacktem Oberkörper. Er wirkt verträumt und merkt nicht, wie sein Boot ins Schilf abdriftet. Es ist das Jahr 1930 und das hier ist nicht irgendein Boot. Es ist die Tümmler. Jeder kennt das Segelboot hier in Kaput. Denn die Person, die damit so gerne unterwegs ist, ist eine der bekanntesten auf der Welt. Albert Einstein. Nicht der intellektuelle, zugeknöpfte Nobelpreisträger, den wir von Fotos kennen, sondern ein anderer Einstein. Ohne Schuhe, ohne Hemd. Nicht einmal einen Hut hat er auf. Zum Schutz vor der Hitze hat er sich stattdessen ein Taschentuch um das verwuschelte Haar gewickelt. Die Sonne steht jetzt schon tief am Himmel. Wie viele Stunden er bereits unterwegs ist, weiß er nicht. Als er das letzte Mal so lange weg war, ist seine Familie in Panik geraten. War ihm etwas zugestoßen? Dem Genie, von dem man sagt, dass es nicht schwimmen kann? Das vergangene Jahrzehnt war äußerst hektisch gewesen. Mit unzähligen Vorträgen auf der ganzen Welt. Noch ahnt Einstein nicht, wie flüchtig diese Momente völliger Ruhe und Sorglosigkeit sind. Dass Hitler und seine Bewegung in nur wenigen Jahren an die Macht kommen und er dieses kleine Stück Paradies verlieren wird. Für immer. Aber jetzt bleibt er erst einmal hier auf dem See, an dem Ort, der ihm am liebsten ist auf der Welt. Einfach Albert. Willkommen bei Exil, einem Podcast des New Yorker Leo Beck Instituts. Ich bin Iris Berben. Wenn einem alles genommen wird, was dann? Aus den Archiven des Leo Beck Instituts bislang nie gehörte Geschichten jüdischer Frauen und Männer im Schatten des Faschismus. Heute ein Blick hinter die Kulissen auf einen flüchtigen Moment im Paradies. Auf ein paar sorglose Jahre der Ruhe vor dem Sturm. Im Leben des berühmtesten Wissenschaftlers des 20. Jahrhunderts.
Und was sehen wir? Zur Waldseite Wald. Hat Einstein auch gesehen, Kiefern. Und wenn wir aber darüber hinweg schauen, sehen wir ein bisschen was von dem Templiner See, der von Potsdam bis Kaput kommt.
Erika Britzke nimmt uns mit auf eine Tour durch Einsteins Sommerhaus in Kaput. Ein zweistöckiges, eher unauffälliges Gebäude. Wir stehen auf einer großen Terrasse.
Ja, also diese riesengroße Sonnenterrasse, da soll Einstein gesagt haben, die ist so groß, da hätten alle bedeutenden Leute seinerzeit Platz drauf.
Erika Britzke ist inzwischen Mitte 80 und kennt Einsteins Sommerhaus in- und auswendig. Weiß Bescheid über jedes noch so kleine Detail. Seit 1979 gibt sie dort Führungen. Heute wird das Haus hauptsächlich für Konferenzen genutzt. Oft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber an den Wochenenden ist es für alle geöffnet. Menschen aus der ganzen Welt kommen dann, um mehr über Einsteins Leben zu dieser Zeit zu erfahren.
1929 kam der Herr Einstein hierher. Er war gerade 50 Jahre geworden und er war ja absolut kein Mensch der Großstadt. Ich sag mal ein Zitat. Tiefe des Denkens gedeiht nicht neben Geschäftigkeit. Deshalb ist das Leben der Großstadt nichts für Forscher und Studenten.
Die Großstadt Berlin. Als Einstein dort gewohnt hat, war Berlin eine pulsierende Metropole, ein kulturelles Mekka. Es waren die goldenen Jahre der Weimarer Republik. Beim Stichwort die wilden 20er, denkt man an Berlin, an die Bauhausschule und an ausverkaufte Varieté-Vorstellungen. Das Musical Cabaret, das Jahrzehnte später entstanden ist, wurde von eben dieser Zeit in dieser Stadt inspiriert.
Wenn ich nicht wissen würde, wie diese Epoche zu Ende gegangen ist, dann, so glaube ich, hätte ich schon ganz gerne in Berlin in den 1920er Jahren gelebt.
Michael Brenner ist Professor für jüdische Geschichte und Kultur und der internationale Präsident des Leo Baeck-Instituts.
Ich glaube, es war eine sehr aufregende Zeit. Jeden Abend gab es sehr viele kulturelle Veranstaltungen, auf die man gehen konnte, wo man Leute getroffen hat, die aus allen Teilen Deutschlands oder von noch weiter her nach Berlin gekommen waren.
Zu dieser Zeit war Einstein ungeheuer populär in Berlin. Seine allgemeine Relativitätstheorie ist 1919 bestätigt worden und 1922 hat er den Nobelpreis erhalten für seine Entdeckung des photoelektrischen Effekts.
Vor allem in der Berliner Kulturszene war Einstein sehr präsent. Er hat viele bedeutende Persönlichkeiten aus Literatur und Kunst gekannt.
Seit über 40 Jahren beschäftigt sich Professor Don Howard mit dem Leben von Einstein. Für ihn mehr Berufung als Beruf.
Er war kein verschlossener Intellektueller oder Wissenschaftler. Er war viel unterwegs und hat sich sehr engagiert.
Einstein hat seine Bekanntheit genutzt, um sich für Dinge einzusetzen, die ihm am Herzen lagen. Sein Ruhm hat ihm Zugang verschafft zu Berlins angesagtesten Partys und er verkehrte mit den führenden Intellektuellen und Künstlern seiner Zeit. Doch es war nicht so, dass er diesen prominenten Status besonders genossen hätte.
Er war nicht völlig von sich eingenommen. Er hat sich diesen ganzen Wirbel um seine Person nicht zu Kopf steigen lassen. In vielerlei Hinsicht ist er ein sehr bescheidener Mensch geblieben.
Persönlichkeitskulte, wie er es nannte, hat er verabscheut. Es gab zwar das Gerücht, dass in seinem Wohnzimmer eine Schale mit signierten Fotos für Besucher bereitgelegen hat, trotzdem hat Einstein nicht gerne Autogramme gegeben. Er hat sich vielmehr über Leute lustig gemacht, die eines von ihm wollten. Im Frühjahr 1928 reiste Einstein in die Schweiz. Er sollte dort vor jungen Menschen, die an Tuberkulose erkrankt waren, einen Vortrag halten. Angeblich soll es am Tag seiner Ankunft heftig geschneit haben. Und niemand war da, der ihn zu seinem Hotel hätte fahren können. Das Hotel lag auf einem steilen Hügel, also ist Einstein kurzerhand zu Fuß gegangen. Mit seinem Gepäck in der Hand. Bei Nässe und Kälte hat er sich so durch die Stadt geschleppt. Und nachdem er vor den todkranken Jugendlichen gesprochen hatte, wurde auch er krank. So krank, dass er wochenlang im Bett liegen musste. Manche Leute haben gesagt, das sei von der nächtlichen Wanderung im Schneesturm gekommen. Diese Erfahrung scheint eine Zäsur in Einsteins Leben zu markieren. In dieser Zeit hat er nämlich damit begonnen, sich einer Idee zu widmen, die er kosmische Religion genannt hat.
Das ist etwas, was über Einstein und sein Denken kaum bekannt ist, dass er sich seit den späten 20er und frühen 30er Jahren ernsthaft für Fragen der Religion interessiert hat und für die Frage, wie Wissenschaft und Religion zueinander stehen.
Ein Zeitgenosse hat mit Recht gesagt, dass die ernsthaftesten Forscher die einzig tief religiösen Menschen unseres materialistischen Zeitalters sind. Ein Zitat Einsteins aus einem Artikel, den er für die New York Times geschrieben hat.
Einstein war kein Anhänger der etablierten Religionen, auch kein Anhänger des Judentums, aus dem er ja stammte. Die Vorstellung von einem persönlichen Gott, wie er es genannt hat, hat er entschieden abgelehnt. Und doch gibt es diese sehr, sehr ausgeprägte spirituelle Komponente in seiner Weltanschauung. Das, was er mit kosmischer Religion gemeint hat. Im Wesentlichen ging es darum, dass das Göttliche, so wie er es verstanden hat, das Universum in seinem gesetzmäßigen Ablauf darstellt. Wenn man so darüber nachdenkt, ist das wirklich eine interessante Vorstellung.
Einstein hat das Göttliche in der Natur gesehen. Eine Harmonie in den Naturgesetzen. Auch seine Liebäugelei mit dem Städtchen Kaput hat um diese Zeit begonnen. Woher kam Einsteins plötzliches Interesse an einer spirituellen Wissenschaft? Lag es an seiner schweren Erkrankung nach seiner Reise in die Schweiz? An seiner Begegnung mit der eigenen Sterblichkeit? Hat er sich deswegen nach einem einfacheren Leben in der Natur gesehnt? Während seiner langen Genesungszeit hat Einstein einen Eindruck davon bekommen, wie ein Leben jenseits der Großstadt aussehen könnte. Er hat sich mit seinem Arzt angefreundet, der ein Ferienhaus in Gatow hatte, einem Seegebiet außerhalb Berlins. 1928 und 1929 hat Einstein diesen Arzt dort oft besucht. Hier konnte er in Ruhe und Frieden arbeiten. Das einzige Problem? Das Ferienhaus war in der Nähe einer Kläranlage. Eines Abends war der Berliner Bürgermeister zum Abendessen zu Gast. Er soll Einstein gefragt haben, ob ihn der schreckliche Gestank des Abwassers nicht störe. Keineswegs, so Einsteins Antwort. Manchmal revanchiere er sich.
Wir kommen jetzt hier in den größten Raum des Hauses. Das war bei Einsteins das Wohnzimmer. Hier wurden Gäste begrüßt. Die Familie kam auch zu den Mahlzeiten zusammen. Und Einstein hatte zum Architekten gesagt, einfach und zweckmäßig.
Einsteins Haus in Kaput lag an einem bewaldeten Hang, mit Blick auf den See und einen Garten voller Blumen. Für einen bescheidenen Mann wie Einstein war das Haus nicht günstig gewesen, aber in seinen Augen jeden Pfennig wert. Entworfen wurde das Haus von einem jungen, unbekannten Architekten namens Konrad Wachsmann. Als Wachsmann 1929 gehört hat, dass die Einsteins ein Sommerhaus bauen wollen, hat er sich sofort auf den Weg gemacht. Binnen Stunden stand er an ihrer Wohnungstür in Berlin und hat Elsa überzeugt, ihn mit dem Bau zu beauftragen. Elsa, Einsteins zweite Frau, hat den Haushalt geführt.
Er wäre allein an den praktischen Dingen des Alltags gescheitert. Er braucht immer Helfer. Die Elsa, seine zweite Frau, die packt den Koffer und passt auf, dass er sich ordentlich anzieht, wenn er irgendwo einen Vortrag hält.
Elsa hat sich auch um die unternehmerische Seite von Einsteins Karriere gekümmert und managt den Bau von Kaput.
Schauen Sie mal, wie jetzt auch das Licht aus den offenen Türen hier in das Treppenhaus kommt. Für mich ist das Haus beinahe das Haus des Lichts.
Albert und Elsa Einstein sind im Herbst 1929 in das Sommerhaus eingezogen. Erika erzählt uns, dass sich die Einsteins vom Architekten vor allem Folgendes gewünscht haben. Nicht zu kompliziert. Viel Licht und reichlich Gelegenheit für frische Luft. In den nächsten 3 Jahren haben die Einsteins so viel Zeit wie möglich in Kaput verbracht. Von Anfang März bis weit in den Herbst hinein, bis die Blätter gelb wurden.
Einsteins Leben in Kaput war in vielerlei Hinsicht ganz anders als sein Leben in Berlin. Kaput war sein Rückzugsort, sehr ruhig und in erster Linie privat. Dort konnte er dem Trubel der Großstadt entfliehen, mit seinem geliebten Segelboot unterwegs sein und einfach auf dem See verlinsen. Zu dieser Zeit war es das Paradies für ihn.
Einstein war ein wesentlich freierer Mensch hier. Gearbeitet hat er in seinem Arbeitszimmer, aber auch viele Stunden beim Segeln verbracht, egal wie das Wetter war. Auf der großen Terrasse hat er sich in die Sonne gelegt und im Wald lange Spaziergänge unternommen. Dort hat er frische Pilze gesammelt.
Und ihm
gefiel Caput, weil niemand Anstoß nahm an seinem Äußeren. Da konnte die Hose auch rutschen oder der Pullover nicht über den Bauch reichen. Das hat niemand irgendwie negativ bemängelt.
Einstein wollte völlige Ruhe in Caput und dort in Frieden gelassen werden. Deswegen sollte auch kein Telefon installiert werden. Wenn jemand in der Familie einen Anruf machen wollte, musste er in ein Büro am Ende der Straße gehen. Und wenn jemand die Einsteins in Caput erreichen wollte, hat jemand aus diesem Büro nach ihnen gerufen. Elsa hat schließlich eine kleine Trompete besorgt. Dank einer vereinbarten Tonfolge war dann klar, für wen der Anruf bestimmt war. Dreimal kurz, für die Haushälterin Hertha. Zweimal lang für Elsa und einmal lang und laut für Albert.
Es war jetzt allerdings auch nicht so, dass er dort völlig isoliert gelebt hat.
Einstein konnte sich dem Trubel nicht komplett entziehen. Er war ja immer noch Einstein.
Er hat in Caput bekanntlich eine Vielzahl von Gästen empfangen, darunter einige sehr prominente und international bekannte Leute.
Als die Einsteins in das Sommerhaus eingezogen sind, haben sie von ihren Nachbarn ein Einweihungsgeschenk bekommen. Ein großes Gästebuch mit einem Einband aus dickem Pergament. Der Titel war in Gold geprägt. Gästebuch vom Hause Einstein. Einstein hat darin selbst etwas eingetragen. Prosa verboten, schrieb er. Und obwohl er es ruhig haben wollte in Caput, finden sich im Gästebuch die Unterschriften vieler prominenter Persönlichkeiten seiner Zeit und etliche selbstgereimte Gedichte. So zum Beispiel dieses hier von seinem engen Freund, dem Physiker Max von Laue. Einer muss der Erste sein, der sich in dies Buch trägt ein. Darum, ohne viel zu grübeln, ob es würdigere mir verübeln und trotz der mir eigenen Klaue, setze ich an diese Stelle meinen Namen hin, M. Laue. Auch andere bekannte Namen sind im Gästebuch zu finden, zum Beispiel Chaim Weizmann, der spätere erste Präsident Israels. Oder der berühmte indische Dichter und Philosoph Rabindranath Tagore. Für solch formellere Besuche musste Einstein sich frisch machen und umziehen. Er war dann oft mürrisch. In einem Brief aus Caput aus dem Jahr 1931 schreibt Einstein: Alle ziehen mir die Haut herunter. Und nun kommen auch noch meine liebsten Freunde und mischen sich in die Schar meiner Peiniger. Wenn ich nicht die Kraft finde, mich ganz zurückzuziehen, dann ist es aus mit mir. Ein paar Dinge aus seinem Berliner Alltag hat Einstein allerdings doch mit nach Caput genommen. Sehr zum Leidwesen Elsas. Es ist ein sonniger Nachmittag. Das Küchenfenster steht offen. Hertha, die junge Haushälterin der Einsteins, bereitet das Abendessen für die Familie vor. Es gibt junge Kartoffeln mit Butter und Petersilie, Heringsfilets und dazu, wie so oft, eine Caputer Spezialität, weißen Spargel. Im Haus ist es ruhig. Einstein ist heute unterwegs, entweder auf einem seiner Spaziergänge oder mit seinem Boot auf dem See. Wer weiß das schon? Hertha summt beim Kochen vor sich hin. Das Gespräch, das im Wohnzimmer immer lauter wird, kann sie trotzdem nicht überhören. Hertha bekommt mit, wie eine von Elsas Töchtern sagt, dass sie sich entweder damit abfinden oder Albert verlassen müsse. Elsa weint. Und obwohl es Herthas Aufgabe ist, so zu tun, als ob sie von nichts eine Ahnung hat, ist ihr vollkommen klar, was hier los ist.
Für viele Menschen mag es überraschend sein, vielleicht auch enttäuschend, dass Einstein, der in seinem öffentlichen Leben als Musterbeispiel für Moral gegolten hat, in einigen wichtigen Angelegenheiten seines Privatlebens alles andere als ein moralisches Vorbild war.
Professor und Einstein-Experte Don Howard.
Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass er viele, viele Affären hatte. Das hat begonnen, als er noch in Zürich gelebt hat und ist in Berlin weitergegangen.
Und auch in Kaput.
Angeblich haben Else und er eine Vereinbarung getroffen. Wenn er eine Freundin nach Kaput einladen wollte, würde Else den Tag in Berlin verbringen und dort einkaufen gehen. Und er wäre ungestört.
In der Wissenschaft war Einstein brillant. In seinem Privatleben hat jedoch ein rechtes Durcheinander geherrscht.
Mich schaudert es, wenn ich darüber nachdenke, was das über ihre Beziehung aussagt. Diese Hartherzigkeit, mit der er seine Frau behandelt hat, in die er Hals über Kopf verliebt war, als sie beide eine Affäre miteinander hatten und jeweils noch mit anderen Personen verheiratet waren. Das erscheint mir schon recht herzlos. Aber er hatte mehr als eine Affäre. Wir kennen viele Beispiele.
In einem viel zitierten Brief hat Else geschrieben, man darf ihn nicht zergliedern, sonst kommt man auf Ausfallserscheinungen. Solch ein Genie hat solche. Oder glaubt man, es sei untadelig nach jeder Hinsicht? Mitnichten. So verfährt die Natur nicht. Wo sie so uferlos verschwendet, dann nimmt sie in anderer Beziehung auch fort. Im Jahr 1931 hat Einstein sich mit einer Bekannten Elses angefreundet, einer jungen Frau namens Margarete Lebach. In Kaput konnte man Einstein und Margarete beim Segeln auf der Tümmler beobachten. Margarete war jung und schön und sie liebte es zu lachen, so wie Einstein. Und es scheint, als habe diese Affäre für ungewöhnlich heftige Spannungen gesorgt. Vielleicht hatte Else das Gefühl, diese Affäre verdirbt ihnen das idyllische Leben im Wald. Eines Abends, nach einem langen Tag auf der Tümmler, soll Elsa ihren Mann und dessen Assistenten darum gebeten haben, ein paar Sachen vom Segelboot zu holen, für die Wäsche. Elsa hat das Bündel mit ins Badezimmer genommen. Von dort soll sie wütend nach Einstein gerufen haben. Er solle sofort kommen. Ein heftiger Streit ist ausgebrochen. Der ahnungslose Assistent hatte einen tief ausgeschnittenen Badeanzug mit eingepackt. Elsa wusste sofort, dass dieser von Margarete sein musste. Tagelang konnte man die Spannung in der Luft spüren. Nun, die Affäre mit Margarete würde nur einen Sommer dauern. Der letzte der Familie in Kaput. Einstein ist in seinem Sommerhaus zwar etwas zur Ruhe gekommen. Dem brodelnden Hass, der sich in Deutschland immer mehr ausgebreitet hat, konnte er sich allerdings nicht entziehen. Denn ganz so fortschrittlich war die Weimarer Republik dann doch nicht.
Die Entwicklung, die man hier beobachten kann, war in gewissem Maße sicherlich paradox.
Historiker Michael Brenner.
Ja, einerseits war es jüdischen Bürgerinnen und Bürgern jetzt möglich, in Positionen aufzusteigen, die ihnen bis dahin verschlossen waren. Und andererseits, auch das muss man sehen, waren sie jetzt stärker in Gefahr als je zuvor und vor allem auch körperlich. Nach dem Ersten Weltkrieg hat der Antisemitismus stark zugenommen und das hat sich ihm nicht nur in der Theorie und in Worten gezeigt. Jüdische Männer und Frauen wurden nun auch körperlich bedroht und einige von ihnen, der bekannteste natürlich Walter Rathenau, wurden sogar ermordet.
1922 wurde Walter Rathenau Außenminister der Weimarer Regierung. Rathenau war ein erfolgreicher industrieller jüdischer Herkunft. Das hat ihn in Deutschland zur Zielscheibe rechtsextremer nationalistischer Gruppen gemacht. Und tatsächlich, nach nur 6 Monaten im Amt, erschossen ihn Rechtsterroristen in Berlin. Auf offener Straße. Rathenau war ein Freund Einsteins gewesen. Die Berliner Polizei war besorgt. Würden diese Rechtsextremen vielleicht andere prominente jüdische Personen ins Visier nehmen? Die Polizei hat Einstein schließlich gebeten, die Stadt zu verlassen. Zu seiner eigenen Sicherheit. Und das hat er auch getan.
Einerseits haben wir diese wunderbaren Entwicklungen in Wissenschaft und Kultur. Allerdings sehen wir auch, dass gleichzeitig der Antisemitismus und Protofaschismus immer populärer werden. Und zu Beginn der 20er Jahre hat das hässliche, gewalttätige Formen angenommen. Es war eine Zeit großer Spannung.
In den folgenden Jahren hat sich der Antisemitismus immer weiter in der Gesellschaft ausgebreitet. Und jetzt hatte man es auch auf Einstein abgesehen. Doch dieses Mal stand keine rechtsextreme Gruppe dahinter, sondern die wissenschaftliche Gemeinschaft selbst. Einige von Einsteins Kollegen haben die Lehre einer deutschen Physik oder arischen Physik vertreten und die sogenannte jüdische Physik als komplett falsch verworfen. Das muss man sich mal vorstellen, Einstein zu benutzen, um das zu diskreditieren, was die Nazis als jüdische Physik bezeichnet haben. Den Mann, der das Gesicht der Wissenschaft verändert hat, der einen Nobelpreis für seine Arbeit bekommen hat und der weltweit als Genie anerkannt war.
Einstein wurde in Zeitungsartikeln angegriffen und auf öffentlichen Versammlungen, die einzig zu dem Zweck organisiert wurden, ihn zu attackieren. Ein paar Mal hat man hierfür sogar die Berliner Philharmonie gemietet und etliche Anhänger dieser Anti-Relativitätsbewegung dorthin eingeladen. Einmal hat sich Einstein in die Philharmonie geschlichen und sich leise ganz hinten hingesetzt. Er wollte selbst wissen, was genau da vor sich ging.
Das ist an dem Flur das letzte Zimmer. Da gehen wir jetzt mal hin.
Erika Britzke führt uns zu Einsteins Schlafzimmer.
Ja, diese kleine Kammer war Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Büro des Direktors, alles in einem. Also man brauchte praktisch keine Möbel. Das Bett liefert der Architekt mit. Hier war auch noch ein Brett angeschraubt. Manchmal fällt ihm ja in der Nacht auch noch eine Formel ein. Dann kann er das da sehr schön ablegen.
Die Situation in Berlin wurde immer bedrohlicher. Einstein hat daher mehr und mehr Zeit in Kaput verbracht. Er schien zu ahnen, dass seine Popularität als deutscher Wissenschaftler nicht länger ausreichen würde, ihn als Juden zu schützen. In einem Artikel von 1930 für die New York Times hat er geschrieben: Wenn ich mit meiner Relativitätstheorie recht behalte, werden die Deutschen sagen, ich sei Deutscher. Und die Franzosen, ich sei Weltbürger. Erweist sich meine Theorie als falsch, werden die Franzosen sagen, ich sei Deutscher. Und die Deutschen, ich sei Jude. Einstein hat sich selbst oft als Wandervogel bezeichnet. Als jemanden, der an vielen verschiedenen Orten gelebt hat. Und jetzt schien sich wieder so eine Situation aufzutun. Eine Gelegenheit, woanders hinzugehen, wenn auch nur für eine Weile. 1932 hat Einstein einen spannenden Job in Princeton angenommen. Der Plan war, die Hälfte des Jahres in den USA zu verbringen, die andere Hälfte in Deutschland, dann hauptsächlich in Kaput. Es ist alles anders gekommen. Im Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum deutschen Kanzler ernannt. Und die Nazis haben weitergemacht mit ihrer öffentlichen Hetzkampagne gegen Einstein, ihn als Sinnbild der sogenannten jüdischen Entartung gebrandmarkt. Im selben Jahr hat die Gestapo Einsteins Wohnung in Berlin geplündert. Doch die Einsteins waren nicht da. Elsa und er hatten diesen Sommer eigentlich in Kaput verbringen wollen. Auf dem Rückweg nach Europa haben sie dann erfahren, dass die Gestapo auch ihr kaputter Sommerhaus verwüstet hatte. Noch im März 1933, im selben Jahr, hat Einstein seine deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben. Sein Sommerparadies nun offiziell unerreichbar. Im Zuge der Enteignung jüdischen Besitzes hat Einsteins geliebtes kaputter Haus neue Untermieter bekommen. Die Hitlerjugend. Auch die Tümmler war verloren.
Da gibt es ganze Akten, Archivalien. Es ist so grausam, das zu lesen. Wer nun dieses Segelboot kaufen durfte, wie arisch der sein musste, um den Zugschlag zu bekommen. Und es bekam dann, also 15.000 soll der Wert gewesen sein. Und es wurde für 1.000, ich glaube 600, verkauft. Und es bekam ein Zahnarzt aus Babelsberg.
Einstein hat seine erfolgreiche Karriere in den USA fortgesetzt. Nach Europa ist er nie wieder zurückgekehrt. Und nach Kriegsende wurde das Haus jahrzehntelang ständig neu vermietet. Niemand hat sich dort für längere Zeit niedergelassen. Ein richtiges Zuhause schien es immer nur für eine Familie zu sein.
Einstein hat sich nirgendwo so gut gefühlt wie hier in Kaput. Schreibt er in Tausenden von Briefen, wie schön das hier ist. Im Paradies.
Es ist eine grausame Ironie des Schicksals. Einstein ist nach Kaput gegangen, um Berlin zu entkommen. Und dann wurde das selbst auferlegte Exil von einem echten Exil abgelöst. Aber für ein paar kurze Jahre hatte Albert Einstein mit Kaput einen Ort, an dem er selbst sein konnte, wo er seinen Frieden hatte. In einem Brief hat er geschrieben: Das Segelschiff, die Fernsicht, die einsamen Herbstspaziergänge, die relative Ruhe. Es ist ein Paradies. In den Albert Einstein-Sammlungen des New Yorker Leo Baeck-Instituts befinden sich hunderte persönlicher Fotos Einsteins, etliche davon aus Kaput, sowie das Gästebuch seines Sommerhauses. Viele Freunde und internationale Persönlichkeiten, die die Einsteins in den kurzen Sommern von 1933 in Kaput besucht haben, haben sich darin eingetragen. Die meisten Seiten des Gästebuches sind allerdings leer geblieben. Die Sammlungen können eingesehen werden unter www.lbi.org/de.
In der nächsten Folge von Exil.
Das gesamte Ensemble hat seine gepackten Koffer hinter der Bühne deponiert und die Leute hören Radio, während die Inszenierung läuft. Und sie haben alle große Angst, dass sie das Theater jeden Moment evakuieren und sie sofort untertauchen müssen.
Ein jüdischer Theaterdirektor, der sich nicht einschüchtern lässt und sich zusammentut mit einer Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die aus Nazi-Deutschland in die Schweiz geflohen sind.
Er riskiert damit nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben seiner Kolleginnen und Kollegen.
Gemeinsam inszenieren sie Stücke, die Hitlers Regime direkt angreifen, trotz der antisemitischen Proteste vor den Türen des Theaters. Kurt Hirschfeld und sein Theater des Widerstands bei Exil. Der Podcast Exil ist eine Kooperation des New Yorker Leo Baeck-Instituts und der Bundeszentrale für politische Bildung. Produziert von Antica Productions. Host ist Iris Berben. Gesamtproduktionsleitung Katrina Onstad, Stuart Cox und Bernie Blum. Redaktionsleitung Debbie Pacheco. Redaktion Emily Morantz. Redaktionsassistenz Haley Choi. Recherche und Übersetzung Isabella Kempf. Sounddesign und Tonmischung Philip Wilson mit Unterstützung von Cameron McIver. Zusätzlicher Ton Kevin Kaners. Titelmusik Oliver Wickham. Deutsche Fassung produziert von Power of Babel. Gesamtproduktionsleitung Eric Geringas. Redaktion und Sprachregie Isabella Kempf. Übersetzung Isabella Kempf. Soundmix Joschko Kasten. Wir danken Out Loud Audio. Erika Britzke vom Einstein Forum in Potsdam. Michael Grünings, Ein Haus für Albert Einstein. Friedrich Hernigs, Einstein at Home, übersetzt von Josef Eisinger, den Albert Einstein Archiven an der Hebräischen Universität in Jerusalem, der New York Times und der Max-Planck-Gesellschaft.